wirst du nicht da. Wir wollen wirklich unser Vertrauen auf Gott setzen und das von ganzem Herzen. Und das ist die Lektion, die wir im Leben lernen müssen, noch vor der Schule. Wichtiger als die Schule selbst. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Und dann wirst du wirklich durchs Leben gehen und es wird dir gut gehen. Aber nicht nur hier und jetzt, sondern auch in die Ewigkeit hinein. So ist es. Und dann gehen wir weiter. Das ist der zentrale Gedanke dieser zwei Verse. In die Kirche zu gehen. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Wenn wir das tun, dann folgen alle anderen. Das ist ganz natürlich, das passt halt dazu. Auf jeden Fall, dann geht er weiter, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und auch wenn man darüber nachdacht, denkt, was heißt es verlassen? Wenn ich mich verlasse auf meinen Verstand, was bedeutet das? Verlass dich auf den Herrn. Vertraue, ruhen, erholen, stützen, wo man Kraft schöpft und Unterstützung findet, zurückgreift in der Not. Das ist das, was er hier sagt mit diesem Wort verlassen. Im Englischen steht drin leaning. Also auf das, was man zurückgreift, wenn man eine Not hat. Zum Beispiel ein Stock. Man weiß, dass wenn man älter wird, dann viele Leute einen Stock mit sich tragen, weil sie einzig einfach ein bisschen unsicher sind auf die Füße. Heute würde man einen Gehwagen nehmen, gell? So, ich weiß nicht, Rollator, genau. Heute nimmt man so einen Rollator, weil man sich ein bisschen unsicher fühlt und deshalb nimmt man den Rollator und dann fühlt man sich wieder ein bisschen sicher. Und das ist das, was dieses Wort bedeutet hier. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das ist das, auf was verlassen wir uns? Vielmals ist auch so, dass wir uns auf alles Mögliche verlassen. Manche Leute, das andere Bild ist das mit den Krücken. Ne? Man verlässt sich auf die Krücken, weil man einfach nicht mehr auf beide Beine auf dem Boden steht. Gell? Oder zum Beispiel eine Leiter. Eine Leiter bedeutet es genauso. Wenn schwierige Zeiten kommen, auf was verlässt dich? Und das ist das, was hier der Sprücheschreiber betont. Auf was verlässt dich? Manche sagen, auf mein Geld. Okay, gut. Oder auf mein Eigentum. Oder heutzutage auf Gold. Hä? Heutzutage setzen wir ziemlich viel auf Gold. Wenn man zum Beispiel so ein bisschen in den Nachrichten ein bisschen unterwegs ist, dann merkt man, es wird sehr viel Gold gekauft. Besonders die Reichen. Weil sie irgendwie Angst haben, dass vielleicht das Geld kaputt geht oder was weiß ich. Auf jeden Fall kauft man Gold. Oder man sagt, eine gute Bildung. Wenn ich eine gute Bildung habe, auf das kann ich mich verlassen. Kann man sich wirklich auf das verlassen? Wirklich? Wenn ich so die Menschheit um mich herum sehe oder betrachte, dann sehe ich, wie viele Leute sich auf alles Mögliche verlassen. Zum Beispiel ihr Geld oder ihren Doktor. Ich verlasse mich auf meinen Doktor. Okay, gut. Mein Rechtsanwalt. Ich verlasse mich auf meinen Rechtsanwalt. Er wird mir Recht schaffen. Wirklich? Da kommt irgendeiner daher, wo ein bisschen mehr Geld hat und der Rechtsanwalt kommt da nicht dagegen an. Oder was weiß ich. Gell? Oder heutzutage ist sehr interessant, wenn man zum Beispiel, wenn man die Menschheit anschaut, man kauft Waffen. Ich kauf mir eine Waffe und auf meine Waffe verlasse ich mich. Man sagt, in Deutschland haben in den letzten paar Monaten die Zulassungen für den Kleinwaffenschein unwahrscheinlich zugenommen, weil ich mich auf meine Waffe verlasse. Und in Amerika, wenn du da, ich habe jetzt kurz vor kurzem mit dem Pat geredet und habe gesagt, man kann halt in den Laden rein und kaufst du Waffe. So Schrotgewehr, gell? Hat gerade ein Mädchen gekriegt, Kind. Er hat gesagt, wenn die mal Geld ist, dann musst du gucken, dass du die schützt. So Schönheit, da muss man aufpassen, gell? Musst du ein Schrot kaufen. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt ein Schrot kaufen will, dann muss ich, was weiß ich, wie viele Monate warten, bis ich die Schrot kriege. weil alles ausverkauft ist. Jeder kauft eine Waffe und jeder will, meint, auf meine Waffe kann ich mich verlassen. Und das ist das, man lehnt sich. Man meint, mit dem kann ich mich schützen. Und es gibt so wenig Leute, die sich wirklich nur auf Gott sich verlassen. Dass Gott ihre Stütze ist, dass Gott ihr alles ist. Und das größte Problem, was ich so sehe in meinem Leben, ist das Problem der Verstand. Verlass dich auf deinen Verstand. Was bedeutet das? Ich meine, der Verstand ist ja eine gute Sache. Und ich denke, jeder hat einen guten Verstand gekriegt von Gott. Aber es geht nicht um den Verstand, dieser Sprücheschreiber redet, sondern es geht um die Programmierung. Wie ist dein Verstand programmiert? Der Freddy hat es auch kurz erwähnt hier in der Einleitung. Was ist das Programm, wo bei dir abläuft in deinem Kopf? Der Paulus sagt ganz klar in Römer Kapitel 12, wir müssen ein Umdenken erleben, damit wir Gott wirklich kennen. Und das ist auch das, was hier auch gemeint wird. Wie ist dieses Programm? Wenn ich zum Beispiel jetzt meine Predigt vorbereiten sollte und ich sitze da mit meinem Tablet und schreibe da meine Notizen da rein. Wie oft kommt die Versuchung, man könnte auch mal Cell anschauen oder man könnte mal da noch eine App runterladen, wo vielleicht da ein bisschen weiterhilft oder so weiter und so fort. Schon ist das Programm vorbei, gell? Oder wenn du zum Beispiel ein Schriftdokument schreiben willst, dann musst du ein Dokumentprogramm kaufen oder benutzen. Da kannst du nicht irgendwie eine Spielkonsole nehmen und sagen, ja, das geht. Und so ähnlich ist es auch hier. Verlass dich nicht auf dein Verstand, weil sie einfach falsch programmiert ist. Und das ist das, was Gott hier auch sagt. Ich denke oftmals an Jesus, damals, wo er hier auf Erden war, gewandelt hat mit seinen Jüngern. Die waren auch falsch programmiert. Dann denkst du, da war er 3,5 Jahre unterwegs mit seinen Jüngern und die haben immer noch nicht verstanden, dass er der Messias ist. Und dass dieser Messias einen anderen Weg geht, als das, wie sie sich das vorgestellt haben. Nachdem er von den Toten auferstanden ist, kommen sie immer noch zu ihm und sagen, Herr, wirst du dein Reich jetzt errichten? Die haben es nicht verstanden. Und dann schaue ich mein eigenes Leben an und denke, oh, wie ist bei mir, was ist mein Programm? Wie sieht es bei mir im Kopf aus? Verlasse ich mich auf diesen Verstand oder verlasse ich mich wirklich auf Gott? Ich meine, du kannst alles Mögliche programmieren. Du kannst sagen, du kannst einen Computer programmieren, dass er sagt, 2 + 2 = 5. Das ist nur eine Programmierungssache. Und so leben wir in unserer Welt und denken, 2 + 2 = 5. Wirklich? Oder 2 + 2 = 3. Und der, wo es besser weiß, sagt, Leute, jetzt erzählen wir doch nichts. Aber so ist es auch bei uns. Wir sind so falsch programmiert oftmals, das schaue ich mich selber an, dass ich sagen muss, Herr, ich brauche ein Programm von dir. Programmiere mich so, dass es passt. Verändere mein Denken, so wie der Paulus es auch schreibt in Römer Kapitel 12. Verändere dein Denken. Und oftmals ist es so, dass wir uns so auf unseren Verstand verlassen und Gott kann so wenig in unser Leben ausrichten, weil wir so vorprogrammiert sind. Wir beten für jemanden und man sagt, also Gott misst so und so eingreifen, dann ist gut. Muss er wirklich so eingreifen? Kann er nicht anders eingreifen? Und oftmals sind wir nicht offen für den Heiligen Geist, der uns wirklich führen will und uns wirklich zeigen will, wie es wirklich gut geht. Das Programm ist total komplett falsch bei uns. Dann fragst du dich, was hast du eigentlich unter Kontrolle? Was hast du in der Hand, wo du sagst, das ist wirklich meins? Hast du nichts in der Hand? Hast du das Wetter unter Kontrolle? Nee. Hast du dein Leben unter Kontrolle? Hast du dein Besitztum unter Kontrolle? Hast du deine Gedanken unter Kontrolle? Ich meine, das ist eine schnelle Sache und du weißt nicht mehr vorne wie hinten. Und es geht da oftmals darum, ich habe halt so gedacht, es geht darum, dass wir Gott herausfordern und sagen, ich habe es unter Kontrolle, du nicht. Und Gott sagt, du lehnst dich auf deinen eigenen Verstand und es geht schief. So wie damals Israel, als Assyrien attackierte, Israel attackierte, haben sie gedacht, oh ja gut, wir gehen nach Ägypten und der Pharao, der gibt uns Streitwagen und ein paar Soldaten und dann werden wir die Assyrer schon zurückschlagen. Und Gott schickt einen Prophet an den König und sagt, wenn du das machst, dann wirst du merken, wie diese Krücke, an dem du dich lehnst, dir in die Hand geht. Und dann denke ich, oh Herr, wie sieht es bei mir aus? Lehne ich mich wirklich auf dich oder bin ich komplett falsch programmiert? Und dann geht er weiter und sagt, denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Den richtigen Weg. Was ist der richtige Weg? Und wenn man dieses Wort Weg anschaut, das bedeutet einfach die Straße, Laufbahn oder deine Reise, deine Wege, dein Leben, dein Tun, deine Bräuche, deine Gespräche, dein Charakter, alles, was du mit deinem Leben zu tun hast, deine Lebensreise. Das ist das, was der Sprücheschreiber hier damit meint. Was immer du tust, er wird deinen Weg, dir den richtigen Weg zeigen. Dieser Weg, den brauchen wir. Dieses Programm von Gott, das brauchen wir. Wir müssen ihn anerkennen. Das Interessante hier ist diese Anerkennung. Anerkennen. Erkennen wir Gott an als Gott in unserem Leben? Oder ist er auch nur so eine Sache, wo wir sagen, ah, solange er mir hilft, ich gehe meinen eigenen Weg. Und dieses Anerkennen, das hat viel mehr zu tun mit ihn als Herr und Heiland anzuerkennen. Als engster Vertrauter, der, zu dem ich laufe, wenn ich in Not bin. Bestätige ich ihn als König, als Meister, als Herr, als Schöpfer? Bin ich abhängig von Gott? Dann würde er dir den Weg zeigen. Auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel jetzt hier diese paar Worte anschaue, dann denke ich an den Petrus. Der Petrus, als er Jesus verleugnete, sagt er in einer indirekten Art, du bist nicht mein Gott, du bist nicht mein Herr, du bist nicht mein Heiland. Er wollte es nicht, aber tat es. Und genau so ist es in unserem Leben. Erkennen wir ihn an als Gott? Wenn andere fragen, glaubst du an Gott, sagst du ja, glaube ich. Er ist mein Heiland. Er ist mein Gott. Das ist das, was hier gemeint wird mit diesem Wort. Involviere ich ihn auch in meine Pläne? Weiß er, was ich in Zukunft machen will? Oder mache ich einfach und hoffe, dass er es segnet? wenn man die Ungläubige anschaut, die setzen ihr Vertrauen in alles Mögliche und erkennen ihn nicht als Gott an. Sie erkennen alles Mögliche. Und viele von den Menschen in unserem Umfeld, die wollen diese Anerkennung. Die wollen gesehen werden. Deshalb gibt es auch Facebook und Twitter und was weiß ich, nicht alles, was es so alles gibt. Sie wollen jemand sein. Der Friedensnobelpreis, dann bin ich wer. Dann anerkennen sie mich als jemand. Und das ist das, was Gott sagt. Wir sollen nicht Menschen anerkennen, sondern ihn allein als Gott. Oder zum Beispiel, dieser Mann hat das oder jenes gemacht und wir loben einander. Ich bin den Everest raufgestiegen. Ich bin die, Miss Universe. Miss Universe, ich weiß nicht, wie man es in Deutsch sagt, die schönste Frau der Welt. Gell? Alles sucht nach dieser Anerkennung. Und sie suchen diese Anerkennung nicht von Gott, sondern von der Menschheit. Oder der stärkste Mann. Vor kurzem habe ich da einen gesehen, da habe ich auch gedacht, Mann, oh Mann, 400 Kilo klopft. 400 Kilo. Aber ist schief gegangen. Der Luft da, die Dinger da, 400 Kilo. Und beide Knie brechen. Und er bricht zusammen. Krankenhaus. Der Luft keine 400 Kilo mehr. Das war's. Aber diese Anerkennung, ja, ich bin derjenige. Oder der reichste Mann. Oder irgendein, ein Movie-Star. Filmstar, ja. Danke. Wir suchen diese Anerkennung und meinen, wenn wir das sind, dann sind wir jemand. Und suchen diese Anerkennung nicht von Gott. Oder wir suchen diese Anerkennung von irgendjemand, wo uns sagt, wie wir unsere Schmerzen lindern können und so weiter. Aber es geht weiter bei uns als Eltern. Da sagst du zu deinem Kind, du solltest wie dein Bruder sein. Der schreibt Einser in der Schule. Solltest du sein wie dein Bruder, wirklich? Oder der ist klug, der macht das und das. Und du, wie sieht es bei dir aus? Der ist folgsam. Der folgt, du nicht. Diese Anerkennung, wir nehmen diese Anerkennung unsere Kinder weg und geben es irgendjemand anders. Und die Kinder, die stehen da und meinen, oh. Oder der ist mutig, der ist stark, der ist ein Sportler. Wir suchen diese Anerkennung von allen möglichen Leuten um uns her. Und suche nicht die Anerkennung von Gott. Eigentlich sollten wir unsere Kinder ermutigen, so zu sein wie Jesus. Dass wir zu ihnen sagen, Jesus hätte es so gemacht. Und mit diesem Glauben, diesem Vertrauen, das machst du bestimmt auch so. Weil du Jesus ehren willst. Weil er ist eigentlich unser Maßstab. Alles andere kann man sowieso vergessen. Und die Botschaft, die wir oftmals weitergeben, ist, du bist ein Niemand, du bist ein Nichts. Und der Teufel, der freut sich über diese Botschaft. Weil das ist genau sein Charakter. Die Gerechten anerkennen Gott in alle ihren Wegen. Sie sehen Gott als derjenige, der ihnen alles ist. Und sie finden, dass Gott alles, ihre ganze Nöte stillt in alle Ewigkeit. Und dann kommt es der letzte Teil. Er wird deine Wege ebnen. Und das Interessante ist, wenn du das Wort ebnen anschaust, so wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das sind jetzt zwei verschiedene Übersetzungen, aber das gleiche Satz, gell? So wird er dir deinen Pfaden ebnen. Das ist jetzt die zwei Übersetzungen, die ich einfach mal genommen habe. Und das Ding und die Bedeutung von diesem Pfad ist, der in dein gewohnter Weg, deine Straße, deine Angewohnheiten, dein Benehmen, dein Lebensstil. Das hat, ist relativ ähnlich wie das mit dem anderen Wort, gell? Aber das andere ist, macht deinen Pfad gerade. Er wird deine Pfade gerade machen, aber nicht nur gerade, sondern angenehm, freundlich, erfolgreich, einfach, gut, richtig, eben, wohltuend, beschützt und sicher. Das ist das Ziel Gottes für uns in unserem Leben, dass wir diesen Weg gehen. Und er ebnet diesen Weg für uns und sagt, geh diesen Weg. Und wenn du diesen Weg nicht gehst, dann gehst du einen furchtbaren Weg. Aber er ebnet uns diesen Weg und zeigt uns diesen Weg des Lebens. Und die Menschen ohne Gott, die sind geplagt, gequält und die fallen in alle möglichen Verfallen. Die sind krank, emotionell unstabil, einsam verlassen. Die suchen diese Anerkennung, diese Wichtigkeit, sie suchen diesen Wert, diese Orientierung und sie finden es nicht. Es erinnert mich so an diese Proteste, die jetzt zurzeit unterwegs sind. Black Lives Matter. Das ist ein Schrei des Herzens von irgendwelchen Leuten, die wichtig sein wollen und die nicht wichtig sind. Und mir tun sie nur leid. Diese Menschen, sie wollen Anerkennung und sie meinen, so wie sie es tun, so kriegen sie diese Anerkennung und kriegen es doch nicht. Und dann schaue ich mein eigenes Leben an. Dann schaue ich mein eigenes Leben an und sage, Herr, wie gut warst du? Du hast mir wirklich diesen Weg gezeigt. Du hast ihn geebnet und vor allem hast mich geschützt vor so vielem, was mir eigentlich zufallen hätte können. Wenn ich zurückdenke an mein eigenes Leben, dann muss ich sagen, Herr, du hast mich wirklich gut geführt. Gut. Und ich muss dir dankbar sein, weil du hast mich beschützt vor bösen Leuten. Du hast mich beschützt vor Schlechte, vor Sünde, vor das, was nichts ist vor dir. Und dann schaue ich andere Gläubige an und sage, wie ist dein, oder wenn sie erzählen aus ihrem eigenen Leben, sie sagen, ah, Gott war gut zu mir. Er hat mich geführt, so wie der David das auch schreibt, er führt mich auf rechter Straße. Gut beschützt, einen guten Weg. Und ich schaue diese Leute an, die wirklich uns auch vorausgegangen sind oder lese ihre Geschichten und wie sie waren, das waren wirklich gute Leute. Da denkst du, Mann, Herr, du hast wirklich Großes getan in ihrem Leben, du tust auch in meinem Leben. Und das ist so gut, so wohltuend. Diese Leute, die verdienen den Nobelpreis. Wirklich. Aber man sieht sie halt nicht. Und deshalb muss man den Nobelpreis irgendjemand anders geben, weil man meint, diese Person hat es verdient. Aber diese Leute, die wirklich ihr Leben für Gott gegeben haben, die übergeht man. Mich würde es wirklich interessieren, wenn Jesus heute hier wäre, würde er den Friedensnobelpreis kriegen? Ich glaube nicht. Man wird ihn ans Kreuz nageln wie damals. Aber diese Leute, die hier so ihr Leben einsetzen, die sagen, Gott allein ist mir alles. Und sie haben die Welt gesegnet durch ihr Tun, durch ihr Dasein. Sie haben geliebt und sie sind respektiert und geehrt. Sie haben dem Beispiel Jesu Christi gefolgt. Die Kinder gehen in die Schule, jetzt am Montag, morgen, genau. Was lernen sie wohl? Vertrauen in den Herrn? Oder lernen sie diese noch wichtigere Lektion? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Die Lehrer werden ihnen alles Mögliche bei vorbeibringen. Aber das ist das Wichtigste, was man lernen sollte fürs Leben. Alles andere ist alles nur zweitrangig. Es ist eine Lebensbildung. Und es ist das, was dich durchs Leben begleiten und führen will. Und es ist das, was der größte Unterschied macht in deinem Leben. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf den eigenen Verstand. So kommt es im Englischen. Verlass dich nicht auf den eigenen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Das ist das, was Gott für uns heute hat. Und es ist auch das, was uns durchs Leben begleitet. Ich möchte mit dem Schluss machen und ich möchte bitten, dass wir noch kurz aufstehen. Und wir beten noch miteinander. Vater, wir danken dir so herzlich, dass du uns immer wieder so beratend zur Seite stehst. Und du gibst uns wirklich guten Rat. Rat, der wirklich für die Ewigkeit bedeutsam ist. Ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst, unsere Sinnen berührst und dass du uns wirklich zeigst, was im Leben wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Du bist gut, wir lieben dich. Amen.